Hallo zur allerersten Episode von Zwischen den Zeilen, der Podcast, wo Autorinnen zu Wort kommen. Am Anfang werde ich mich ein wenig mit dem Gast unterhalten und der zweite Teil ist dann aber das Salz in der Suppe. Mein Gast wird aus einem seiner Bücher uns eine kleine Lesung geben und für meine erste Episode bin ich sehr froh, dass er zugesagt hat. Bereits in Episode 68 von Fragen an haben wir uns über seine Reise von Syrien nach Deutschland unterhalten. Heute ist er wieder hier und ich könnte mir niemanden Besseres vorstellen, also diesen Podcast zu starten. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Renas Sido. Hi!
Hi, lieber Frank. Schön, von dir nochmal zu hören. Als erstes zeige ich dir direkt das Buch, das du auch schon gelesen hast. Ja, ich freue mich sehr über deine Einladung und ich mache das gerne mit dir. Also ich kann mir das nie sympathischer vorstellen, sage ich mal so.
Ui, das sind ja schon Vorschusslorbeeren für mich. Da muss ich mal gucken, ob ich die halten kann.
Da bin ich mir sicher.
Lieber Renas, heute wollen wir nur kurz über dich und dein Buch sprechen, also bewusst kurz gehalten. Stell dich doch unseren Hörern mal bitte mal kurz vor.
Ich bin Renas Sido, 32 Jahre alt mittlerweile, bin 2015 nach Deutschland geflüchtet, von der Türkei nach Griechenland mit einem Schlauchboot quasi und dann über die Balkanroute nach Deutschland. In Deutschland habe ich 2016 eine Ausbildung angefangen, und zwar Fachkraft für Lager und Logistik. Die habe ich auch nach 3 Jahren erfolgreich abgeschlossen und habe dann in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, 8 Jahre lang gearbeitet. Und jetzt bin ich zum sozialen Bereich umgestiegen, weil ich mich da besser so irgendwie finde. Und quasi, ja, ich versuche halt sowohl gesellschaftlich als auch politisch irgendwie ein bisschen aktiver zu sein, engagierter zu sein. Also nicht um ein Politiker zu werden, sondern um irgendwie mehr oder ja einen besseren Platz, sage ich mal, in die Gesellschaft zu haben, aber auch um mitzubewirken.
Okay, ich finde, das passt aber total zu dir. Ich weiß, du bist ein guter Logistiker, du musstest auch in der Vergangenheit sehr viel managen, aber genau. Ich glaube, deine Stärken liegen auch wirklich im sozialen Bereich. Da sehe ich dich also richtig aufblühen, aus meiner Sicht.
Ja, das macht mir tatsächlich also im Großen und Ganzen viel Spaß und allein einfach die Erfahrungen, die man halt noch jetzt auf dem Weg noch zusätzlich sammelt, das ist eine Bereicherung auf jeden Fall.
Voll gut. Du hast das Buch »Wo sind meine Olivenbäume?« geschrieben und beschreibst deine Reise bzw. die Flucht von Syrien mit ganz vielen Zwischenstationen, auch ganz vielen Jobs, by the way, nach Deutschland. Für den Inhalt sorgst du ja nachher mit deiner Lesung selber. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du deine Flucht in einem Buch festhalten wolltest?
Also tatsächlich, ich versuche das jetzt auch kurz zu halten. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich mitten bei der Ausbildung irgendwie verzweifelt war. Es war alles zu viel, Briefe von Ämtern, Bürokratie und die ganzen Fachbegriffe in der Schule. Also ich war wirklich so richtig an einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, möchte ich das alles noch durchziehen oder will ich jetzt woanders neu anfangen? Und in dem Moment war woanders für mich halt Syrien. Meine Schwester lebt immer noch in Aleppo und da habe ich mir gedacht, ich möchte zu ihr, vielleicht ist das Leben irgendwie, ja, vielleicht bin ich dann glücklicher. Und das war halt so ein Moment der Verzweiflung. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie ich weiter irgendwie hier leben möchte. Und es lag jetzt nicht so an das Leben in Deutschland. Ich bin dafür dankbar, dass das Buch mich von diesen Gedanken gerettet hat und ich dann trotzdem hingeblieben bin und meine Ausbildung weitergemacht habe. Und tatsächlich habe ich da dann Hilfe gesucht und mit einer Dame namens Ines, meine deutsche Mutter mittlerweile oder auch schon lange, habe ich ihr das alles besprochen und dann hat sie mir gesagt, Renas, okay, wir können darüber sprechen. Und dann habe ich mich erst angefangen zu öffnen, so zu sprechen über meine Flucht, über mein Leben in Syrien, über meine Hobbys, über meine Träume, die leider auf dem Weg irgendwie alle verloren gegangen sind, aber irgendwie auch immer noch einen Platz im Herzen haben. Hoffnungen oder Hoffnungslosigkeit, Ziele oder auch verlorene Ziele etc. pp. Und wir haben einen anderen Freund ins Boot geholt und der hat mir dann halt Ja, vorgeschlagen, dass ich all meine Probleme oder alles, was so einfach erzähle, auf Papier bringen soll, weil das soll ein Stoff für ein ganzes Buch sein. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, also das auch noch. Ich werde bestimmt sowas nicht machen und ich werde bestimmt noch verzweifelter sein. Aber tatsächlich, lieber Frank, als ich dann angefangen habe, meine Probleme zu erzählen oder auch mein voriges Leben zu erzählen, habe ich bemerkt, dass ich so viel an Last irgendwie doch ablassen kann und mich auf neue und frische und auch positive Gedanken bringen kann. Und das hat mich dann motiviert, das tatsächlich auf Papier zu bringen und die anderen Menschen davon also erfahren zu lassen, damit sie wissen, okay, wer ist diese Person? Was bedeutet es, seine Heimat zu verlassen? Was bedeutet es, als noch nicht 18-Jähriger auf sich allein gestellt zu sein, die Familie zu unterstützen und dann so große Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel von einem Land ins andere zu flüchten, diese ganzen gefährlichen Wege? Und was bedeutet es, dann in einem Schlauchboot zu sitzen? Wir waren ja für viele hier anfangs in Deutschland so unbekannte Menschen. Ja, okay, das sind Geflüchtete. Die einen kommen hier bestimmt, um unseren Job zu nehmen, die anderen, um unsere Frauen uns wegzunehmen. Oder das sind alle Gewalttätige, bla bla bla. Und irgendwann hatte ich das auch so ein bisschen viel davon und ich war so richtig satt. Ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwie den Leuten sagen, ey, das bin ich. Ich habe keine Lust auf dieses Gespräch, aber hier, das ist das Buch und ihr könnt mich dann dadurch besser kennenlernen und genau wissen, dass ich auch ein Mensch bin, der mal Träume hatte, der mal Ziele im Leben hatte, aber wart ihr dann mal selber vielleicht gezwungen, euer Zuhause zu verlassen, eure Familie zu verlassen, eure Identität zu verstecken, um halt die Gefahr aus dem Weg zu gehen? Und all diese anderen Geschichten, die in dem Buch erscheinen. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Gesellschaft, also wenn ich nicht so stark genug in die Gesellschaft bin, um sie ein bisschen zu verändern, und zwar in der positiven Art und Weise, dann nutze ich das Buch dafür. Und das war eine große, also Bestätigung für mich, dass das doch möglich ist. Zumal Frau Merkel hat das Buch gelesen, viele andere auch PolitikerInnen haben das Buch gelesen, viele Rückmeldungen von Menschen habe ich erhalten, die für mich unbezahlbar sind. So habe ich jetzt versucht, so grob über das Buch dir zu erzählen.
Ja, du sagtest gerade, du willst kein Politiker werden, aber du sprichst schon so fast wie einer. Also wenn einmal das Mikro bekommst, dann bist du sofort, legst du sofort los. Super, klasse.
Ja, okay.
Und bevor wir beide hier noch weiterreden, würde ich meine Hörer für mehr Infos über dich auf unsere gemeinsame Episode 68 verweisen. Tue ich mal in die Shownotes, da reden wir mal ausführlich noch über deine Reise und was du alles so erlebt hast. Lieber Renas, ich bedanke mich bei dir, dass du der erste Gast hier in meinem neuen Podcast bist und warst. Und ich würde sagen, the stage is yours. Vielen Dank.
Ich beginne mit einer Passage aus der Schulzeit. Ich erinnere mich noch gut an eine Unterrichtsstunde bei einem besonders strengen Lehrer. Wir hatten darüber gesprochen, wer später mal welchen Beruf ergreifen möchte. Alle träumen davon, entweder Ingenieur, Lehrer oder sonst etwas Interessantes zu werden. Meine Antwort lautete: Ich will nur glücklich werden. Das löste Ratlosigkeit aus. Irgendwann wendete sich der Lehrer wieder dem Unterricht zu. Er war gerade dabei, uns etwas zu erklären, als ich es wagte, ein leises Gelächter anzustimmen. Das fanden meine Freunde so ansteckend, dass sie auf der Stelle mitlachten. Die Lehrkraft drehte sich mit bösem Blick um. Was gibt's da zu lachen? Wer hat angefangen? Bestimmt wieder du, Renas. Los, komm nach vorn und leg die Hände auf den Tisch, herrschte er mich an. Mit erhobenem Kopf stellte ich mich vor ihn hin und legte die Hände aufs Pult. Mit festem Blick sah ich ihn in die Augen und wusste genau, was mich erwartete. Voller Wut schlug er mir auf die Finger, bis er irgendwann schrie: Setz dich wieder auf deinen Platz und kein Mucks mehr! Ich wollte mir meine Schmerzen auf keinen Fall anmerken lassen und ging mit festem Schritt zu meinem Platz. Ungesehen suchten meine Finger die Metallverstrebungen unter der Sitzbank. So verspürte ich wenigstens etwas mildernde Kühlung beim Schmerz. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich meistens der böse Bube im Unterricht war und die Lehrer sich zunehmend auf mich einschossen. Allerdings gestehe ich ein, dass ich selbst auch eine ganze Menge dafür getan habe. Da blieb es eben nicht aus, dass ich harte Bestrafungen durch die Lehrer auszuhalten hatte. So ertappte mich unsere Englischlehrerin eines Tages beim Sprechen mit dem Banknachbarn. Das hatte zur Folge, dass ich nicht mitbekommen hatte, was sie gefragt hatte und keine Antwort geben konnte. Renas, sofort nach vorne kommen. Stell dich neben den Mülleimer. Los, stell dich nur auf ein Bein. Die Arme senkrecht nach oben. Weil sie die Lehrerin war und ich der Schüler, blieb mir nichts anderes übrig. Binnen kurzem wurden meine Arme und Beine müde. Was sollte ich nur tun? Fast von allein suchten meine Hände den Kontakt zur Wand, um mich abzustützen. Kaum hatte die Lehrerin das gesehen, forderte sie mich mit schriller Stimme auf: Los, Renas, sofort die Hände wieder nach oben! Zunächst wollte ich gehorchen, doch dann entschied ich mich anders. Nein, das werde ich nicht tun. Sie wollen mich doch nur quälen. Aus mir brach es heraus. Jeder Spaß ist verboten. Ich hasse sie. Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. Unter großer Spannung stehend, zerriss ich das Hemd meiner Schuluniform. Die Englischlehrerin schäumte vor Wut. Mit solch einem Zornesausbruch hatte sie wohl kaum gerechnet. Sofort entschuldigst du dich bei mir und tust, was ich dir sage, hörte ich sie mit sich überschnappender Stimme kreischen. Ich wurde nur noch wütender und ging zurück zu meinem Platz. Die Lehrerin schrie: Ich hole jetzt sofort den Schulleiter, der wird dich hart bestrafen. Ich nahm ihre Worte kaum wahr und mir war jetzt sowieso alles egal. Meine Mitschüler zeigten mir ihre Bewunderung für den Mut. Endlich hatte sich mal einer getraut zu tun, was jeder einzelne von ihnen immer schon mal gern gemacht hätte. Sie feierten mich dafür allerdings nur kurz. Dann kehrte ganz schnell wieder Stille ein, weil auf dem Gang Schritte zu hören waren. Der Schulleiter stapfte mit der Lehrerin im Schlepptau strammen Schrittes herein. Er war ein strenger und unbeherrschter Mann. Ich sah den Hass in seinen Augen, aber hielt seinem Blick stand. Ja, das war ein Einblick in meine Schulzeit und jetzt geht es um die Sehnsucht nach einem Fahrrad. Mein Leben wurde aber nicht nur von der Schule bestimmt, sondern auch von anderen Einflüssen. Bereits während meiner Schulzeit von 1999 bis 2009 verbrachte ich viel Zeit mit meinen Freunden aus der Nachbarschaft auf der Straße. Jeder Mensch hat Träume und so wünschte ich mir nichts sehnlicher als ein Fahrrad. Wir besaßen ein uraltes Gefährt, das ich mir mit meinem Bruder und mit meiner Schwester Susan zu teilen hatte. Ich mochte es, damit so oft wie möglich unterwegs zu sein. Mit meinem Bruder Hosan hatte ich genügend Kämpfe, um das Fahrrad auszustehen. Meine Schwester dagegen nutzte es nur sehr selten, weil es sich für Mädchen eben nicht schickte, Fahrrad zu fahren. Jede freie Minute verbrachte ich auf diesem tatsächlich betagtesten und altmodischsten Modell unter allen zwei Rädern im Ort. Niemand sonst fuhr mit solch einem Schrotthaufen durch die Gegend. Aber ich hing daran, weil es mir Gelegenheiten zur Erkundung der Umgebung gab, auch wenn ich natürlich davon träumte, eines Tages das beste, schönste und modernste Gerät zu besitzen. Überall streifte ich durch die Gegend. Und meine Eltern mussten mich oft suchen, wenn es längst Zeit fürs Bett war. Das Fahrrad und ich, wir waren fest zusammengewachsen. Ich kam aus der Schule, warf meine Schultasche in die Ecke und wollte am liebsten sofort raus zum Radeln. Renas, du machst erst deine Schularbeiten und kümmerst dich um deine Aufgaben im Haushalt, schallte es mir regelmäßig entgegen. Dabei bemühte ich mich, alles so schnell wie irgend möglich zu erledigen, nur um noch möglichst viel Zeit zu haben, um auf meine geliebten Touren gehen zu können. Keiner meiner Freunde brauchte sich mit einem alten und kleinen Rad zu begnügen, und so lag ich meinen Eltern ständig mit dem Wunsch nach einem neuen und größeren Spielgerät in den Ohren. Darauf nahm ich meinen Vater zur Seite und erklärte mir mit ruhigen Worten: Renas, du weißt, dass wir dich genauso lieb haben wie deine Geschwister. Wir sind froh, dass ihr alle zur Schule gehen könnt. Aber du weißt doch auch, dass wir den Nachhilfelehrer für deine Schwester Susan bezahlen müssen. Da bleibt leider kein Geld für ein neues Fahrrad für dich übrig, Trotzig und auch ein wenig wütend entgegnete ich. Aber mit einem Fahrrad hat man doch viel mehr Spaß. Blöde Nachhilfe. Ich verstand meinen Vater nicht, der auch noch hinzufügte: Später wirst du erkennen, dass es besser war, das Geld in Bildung zu investieren und nicht für ein Fahrrad auszugeben. Ich war einfach unendlich enttäuscht. Aber was blieb mir anders übrig, der ich noch nicht einmal im Teenageralter war? So fügte ich mich in mein Schicksal und versuchte weiter, mit meiner Klapperkiste bei den Freunden mitzuhalten. Ab und zu dürfte ich mal auch auf einem ihrer Räder fahren, was meine Sehnsucht nach einem neuen, eigenen Fahrrad nur noch mehr stärkte. Zumal mein altes in schöner Regelmäßigkeit defekt war. Das war für mich immer eine sehr harte Zeit. Erst am Ende des Monats, wenn mein Vater sein Gehalt bekam, nahm er mich an die Hand und gemeinsam brachen wir zu einer kleinen Werkstatt auf. Überglücklich trat ich nach geglückter Reparatur, denn umso wilder in die Pedale hinter meinen Freunden her. Als wir wieder einmal in der Werkstatt auftauchen, um mein Fahrrad reparieren zu lassen, hörte ich jemand sagen: Es tut mir sehr leid, aber da gibt es nichts mehr zu reparieren. Die Gabel ist gebrochen und niemand sollte mehr mit diesem Rad fahren. In diesem Moment brach für mich die Welt zusammen. Ich sollte die Reparaturstätte jetzt ohne Fahrrad verlassen und ohne Aussicht auf ein neues? Ich begann zu weinen und wollte mich gar nicht mehr beruhigen. Mein Vater versprach mir immerhin, die Radgabel zum Schweißen mit zur Arbeit zu nehmen. Damals war mir das Fahrrad sehr wichtig und heute genauso. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich zum Glück die Möglichkeit gehabt, mein Traumfahrrad zu kaufen. Hier in Deutschland habe ich außerdem eine sehr wichtige Person kennengelernt. Ines, meine deutsche Mutter. Als sich im Wuppertal die Busse in Bewegung setzen, überkommt uns doch Wehmut. Wir hätten beinahe sagen können, dass wir hier zu Hause waren und uns gemütlich eingerichtet hatten. Wieder einmal steht uns etwas Neues, Unbekanntes bevor. Der Bus hält vor einem zweigeschossigen Containerbau gegenüber von einem Schwimmbad. Hier werden wir nun erst einmal unterkommen. Der 23.11.2015 ist der Tag unserer Ankunft in Neuss. Allmählich haben wir uns in unsere neuen Unterkunft eingelebt. Unsere Tagesabläufe werden mit der Zeit zur Routine. Kurz vor Weihnachten 2015 kommt eine Gruppe überwiegend älterer deutscher Frauen mit jungen arabischsprachigen Männern vorbei, die sich bei einem interkulturellen Training kennengelernt haben. Sie bringen Kleidung und Schuhe und auch weihnachtliches Gebäck. Sie wollen uns ein wenig an der vorweihnachtlichen Stimmung teilhaben lassen. Im Gemeinschaftsraum versuchen die Bewohner mit Hilfe der jungen Männer mit den deutschen Frauen ins Gespräch zu kommen. Manchmal wird auch ansatzweise über die Flucht gesprochen und dann kann man das Entsetzen in den Gesichtern der Frauen sehen. Beim Besuch der deutschen Frauen kurz vor Weihnachten ist auch Ines Kollender dabei, die ich mit der Zeit immer besser kennen und schätzen gelernt habe. Sie heiße wohl Frau Ines, denke ich, denn ich habe keine Ahnung, dass sie einen spanischen Vornamen hat. Sie wird in der Folge zu einer der wichtigsten Personen in meinem Leben in Deutschland. Zum ersten Mal sprechen wir kurz nach Weihnachten 2015 miteinander, als sie zusammen mit einem jungen Syrer aus dem interkulturellen Training in der Unterkunft hereinschaute. Ines kommt auch im neuen Jahr laufend vorbei, meist mit dem jungen Syrer als Dolmetscher und kümmert sich. Manchmal ist sie auch allein bei uns oder mit anderen Bewohnern, die wie sie Englisch sprechen. Ich versuche, so viel Deutsch wie möglich aufzuschnappen und zu verwenden. Im Februar 2016 kommen Ines und andere Deutsche vorbei, um uns regelmäßig bei Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Ich freue mich immer schon auf diese beiden Tage. Eines Tages tausche ich meine Telefonnummer mit Ines. Sie hat sich angeboten, als Ansprechpartnerin zu fungieren. Wie sie mir später erzählt, hat sie jahrelang Handball gespielt und besucht immer noch regelmäßig die Spiele des Neusser Oberliga-Handballvereines. Mit dem Vereinsoberen hat sie ausgemacht, dass sie einige von uns kostenfrei mitbringen darf, um uns Abwechslung zu bieten. Neben dem Handball weckt Ines vor allem das verstärkte Interesse am Erlernen der deutschen Sprache. Eines Nachmittags drückte sie unsere Deutschgruppe einen Zettel in die Hand und forderte uns auf, die Anweisungen darauf zu folgen. Dazu schickt sie uns vor die Tür des Wohnheims. Über den Parkplatz, dann oben links, geradeaus bis zur Ampel. So beginnen die Anweisungen. Ines hält sich im Hintergrund und greift nur ein, als wir mit Altglascontainer nichts anfangen wissen. Nachdem wir alles ausgeführt haben, stehen wir vor einem Haus. Hier wohnt Ines, wie sie uns mitteilt. Wir werden zu Kuchen und Tee eingeladen. Das ist das erste Mal, dass ich in einer deutschen Wohnung bin und es sollte nicht das letzte Mal sein. Ines und Klaus fahren einige Sachen mit ihren Autos zur neuen Wohnung und den Rest bringt ein Transporter der Stadt. Allerdings fehlen noch jede Menge Möbel. Aber auch hier ist Ines unermüdlich im Einsatz und nutzt alle ihre Kontakte, um unsere Wohnung mit Inventar auszustatten. Sie hat zu Hause noch eine zerlegte Couchgarnitur auf dem Dachboden, die sie zur Verfügung stellt. Bald darauf sagt Ines mir, dass ich Aussicht auf einen Ausbildungsplatz habe, ohne dass ich den Schimmer einer Ahnung habe, was es bedeutet. In Syrien fragt man an, ob man hier oder dort mitarbeiten kann, guckt dem etablierten Kollegen ein paar über die Schulter und los geht die Schose. Ines wird nicht müde, alle meine löchernden Fragen zu beantworten und nach einem zweiwöchigen Praktikum bietet mir das Unternehmen tatsächlich die Ausbildungsstelle an. Nachdem der Deutschkurs abgeschlossen ist, startet am 1. September 2016 tatsächlich meine Azubi-Existenz. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in einer Berufsschule. So etwas kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte mir doch damals in Syrien geschworen, nie wieder zur Schule zu gehen und jetzt sitze ich inmitten meiner Mitschüler und zweifle, ob das wohl die richtige Entscheidung war. Wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist, sollte ich erst viel später erkennen, verbunden mit der Einsicht, dass dieser Azubi-Weg genau der richtige war. Wie soll ich das nur jemals in meinem Leben begreifen, frage ich Ines und halte ihr mein neues Lehrbuch hin. Ich bin nur seit mehr als einem Jahr in Deutschland und halte ein Buch in Händen, in dem es von Fachbegriffen so wimmelt. Auf der Arbeit gibt es zumindest viele nette Kollegen, die mich unterstützen. Ines ist eine Motivationskünstlerin. Doch je näher die Zwischenprüfung kommt, umso mutloser werde ich. Ich sehe mich ohne Chance und will eigentlich gar nicht hingehen. Stelle mich dann aber doch der Herausforderung. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie bestehe ich die Prüfung im Februar 2018 mit der Note ausreichend. Immerhin muss ich heute sagen, das heißt nämlich bestanden. Eigentlich hätte mir das einen Schub geben sollen. Aber zu dieser Zeit geschieht noch viel anderes in meinem Leben. Ich falle in ein tiefes Loch, gehe zwar regelmäßig zur Schule, aber will ansonsten niemanden mehr sehen. Ich bitte Ines irgendwann im März um ein Treffen. Sie hat wohl schon bemerkt, dass es mir nicht besonders gut geht und sagt zu. Wir treffen uns in einem Lokal in der Neusser Innenstadt. Nach den kurzen üblichen Erkundungen kommt ihre Gegenfrage. Nach kurzem Zögern rücke ich raus mit der Sprache. Ich habe mir überlegt, ob ich meine Ausbildung nicht besser abbreche. Ich schaffe das nicht. Ich bin wild entschlossen und will mich durch nichts davon abbringen lassen, auch wenn meine Förderin Christiane B. bei meinem Arbeitgeber schon vor einiger Zeit angekündigt hatte, dass ich nicht mehr länger Mitarbeiter der Firma sein könnte, sollte ich die Ausbildung schmeißen. Irgendwie hat Ines wohl schon so etwas geahnt, denn sie beginnt sofort auf mich einzureden, dass ich diese Gelegenheit nicht so einfach wegwerfen sollte. Sie hat gefühlt 1000 Argumente, warum ich weitermachen soll, und macht mir damit Mut, dass es immer einen Weg gibt, aus dem Tief herauszukommen. Als wir das Lokal nach 3 Stunden verlassen, nimmt Ines mich in den Arm und ich verspreche ihr, über alles in Ruhe nachzudenken. Aber ich bin nicht davon überzeugt. Doch da habe ich die energische Ines wohl bei weitem unterschätzt. Wir haben einen Termin bei jemandem, der dir vielleicht helfen kann, überrumpelt mich Ines kurz darauf. Noch nie hatte ich mit einem Psychologen zu tun. In meinem bisherigen Leben war ich es doch gewohnt, Probleme selbst zu lösen. Wie soll mir jetzt ein Unbekannter helfen? Er lässt mich ganz lange erzählen und hört aufmerksam zu. Anschließend sagt er mir auf den Kopf zu, wo mein Problem liegt. Immer wenn es schwierig wird, versuchst du wegzulaufen. Aber das ist keine Lösung. Daran müssen wir arbeiten. Ich habe jedenfalls einen weiteren Termin mit dem Psychologen vereinbart, dem noch weiteren Treffen folgten. Ich begreife, dass es für mich entscheidend war, in dieser schwierigen Situation Hilfe zuzulassen. Mein Ziel behalte ich im Auge. Irgendwie, auf Biegen und Brechen, will ich den Schulabschluss schaffen. Als ich schließlich am 31. Januar 2020 mein Abschlusszeugnis in den Händen halte, bin ich stolz darauf. Trotz aller Hindernisse bin ich dankbar, beruflich Fuß gefasst und mich in Deutschland eingelebt zu haben. Vielleicht ist ja doch alles genauso vorherbestimmt gewesen und gut so, wie es gerade ist. Inshallah, so Gott will, heißt es im muslimischen Glauben. Und ich fühle mich gar nicht so weit weg vom Rheinischen, it could wie it could. Thank you.